Sehr geehrte Damen und Herren, also ich werde mich versuchen, nicht in die Nesseln zu setzen und habe Ihnen deswegen ein paar Fälle mitgenommen und zeige Ihnen, dass Sie mit jeder Hormonbestimmung eine Intervention setzen, zwar nicht eine invasive, aber außer durch die Blutabnahme, aber dass Sie doch immer überlegen, was das potenziell für den Patienten bedeuten könnte. Also diese Form von Hormonstatus, glaube ich, das ist obsolet. Also da gesunde Männer untersuchen und schauen, ob die vielleicht im Wechsel sind, ich glaube, das ist Schwachsinn, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber was ich Sie ersuchen möchte, wie bei jeder Intervention, eine Indikationsstellung, eine entsprechende Präanalytik mit entsprechenden Sichtung der Vorbefunde, dann den analytischen Prozess begutachten und dann vor allem in der postanalytischen Phase die entsprechenden Referenzwerte, Schwankungen, Einflüsse von Hormonen, das ist wie beim Blutzucker, das schwankt einfach, Plausibilitätskontrollen, ist es überhaupt ein mit dem Leben vereinbarer Wert, ist es und so weiter, Befundinterpretation, dann erst, wenn möglich, nachher mit der Bildgebung starten und ganz zum Schluss immer häufiger dann eine genetische Untersuchung anschließen, werden entsprechende Beispiele bringen. Ich möchte damit anfangen, dass eine Patientin, wie Sie alle kennen, extrem, so wahrscheinlich so ähnlich wie die Genderdysphorie, hoher Leidensdruck, oft nicht nachvollziehbar. Wir kriegen die Patienten, nachdem sie mustergültig von Dermatologen abgeklärt sind, dann zu uns. Das handelt sich ja meistens um das Female Pattern Hair Loss, also das im Prinzip androgenabhängige Haarausfall bei der Frau zur Abklärung, weil diese ganzen Ursachen, die so allgemein internistisch oder wie auch immer dahinter stecken können, also die ein telogenes Effluvium machen, ja schon abgeklärt sind. Und diese verschiedenen Sachen, Giftstoffe, verschiedene Medikamente, Schwangerschaften nach Wochenbett, endokrine Erkrankungen, deswegen kommen die Patienten auch dann zu uns, psychischer Stress, Eisenmangel, Vitamin B, Vitamin A-Mangel oder Überdosierung, Malabsorption, schwere Erkrankung, allgemein führt zum telogenen Haarverlust. Dort meistens, wenn es zum Beispiel Chemotherapie 3 Monate oder früher nach der Intervention. Aber deswegen kommen die Patienten in der Regel nicht zu uns. Und ich zeige Ihnen, was da so alles abgeklärt wird. Ja, also Zink, ein Eisenstatus, antinukleare Faktoren, die waren in dem Fall bei der Patientin auch erhöht, aber die ganzen Subsets waren negativ. Es wurde dann auch die Schilddrüse bestimmt, sinnigerweise mit dem freien D4 und dem freien D3. Und das freie D3 ist dann prompt auch erhöht. Ja, die Patientin hat Angst, sie hat jetzt eine Hyperthyreose, hat im Internet bei Dr. Google nachgeschlagen und wird vom Hautarzt dann zu uns vorgestellt, wird auch den Test schon gemacht, also was sollen wir da noch eigentlich überhaupt machen, auch das DHRS, wie es guidelinesgemäß bestimmt worden als Tumormarker und ja, Harnbefunde und so weiter. Was dann sinnigerweise auch gemacht wurde, war eine Sonographie der Schilddrüse beim Radiologen und da findet dann prompt einen kleinen linken Lappen und die Patientin hat auch Sorgen, dass ihrer zu klein ist. Tatsächlich. Was wir dann noch dazu machen, irgendwas muss man ja dann doch machen, sonst glaubt die Patientin, sie ist nicht gut genug behandelt. Wir machen ein 17-Hydroxyprogesteron, einfach als Marker für das adrenogenitale Syndrom, für die 21-Oxidase-Defizienz und das 17-Hydroxyprogesteron ist auch prompt erhöht. Aber wenn man dann anschaut, dann gibt es unterschiedliche Normbereiche innerhalb der Follikelphase. Nur dann ist es wirklich ein guter, treffsicherer Parameter. Die Patientin, ich kann Ihnen das sagen, die war in der Lutealphase und also zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit hat die Patientin kein AGS. Aber jetzt haben wir dann verschiedene Baustellen. Die Patientin hat ein erhöhtes freies D3, ja, ist sie schwer krank vielleicht, erhöhte ANAS, sie hat einen kleinen linken Schilddrüsenlappen und sie hat ein erhöhtes 17-Hydroxyprogesteron. Daran sind wir schuld, aber das können wir auch erklären. Was wir dann machen, wir machen auch Screenen nach einer Autoimmuntheritis. Ja, man kann jetzt über die Sinnhaftigkeit diskutieren, aber was wir mit der Autoimmuntheritis, das werde ich Ihnen doch zeigen, auch beweisen können, dass diese isolierten ANAS wahrscheinlich im Rahmen der Autoimmuntheritis sind. Wir machen eine, wiederholen das freie D3 und nebenbei auch das freie D4 und das TSH auf einer anderen Laborplattform. Wir wechseln von Siemens, wie es im Zuweisungslabor war, auf eine Roche-Plattform und siehe da, das freie D3 ist glücklicherweise wieder im Normbereich und wir brauchen uns nichts weiter mehr zu überlegen. Diese Arbeit ist nur eine von vielen, möchte ich Ihnen auch mitgeben, wenn Sie ANAs bestimmen, antinukleare Antikörper bestimmen. High Prevalence of Antinuclear Antibodies in Children with Thyroid Autoimmunity, das gilt für Erwachsene ähnlich. Und die haben in dieser italienischen Studie, da müssen Sie wahrscheinlich ein bisschen abziehen, aber haben die 71% aller, bei allen Kindern mit einer Autoimmunthyreoiditis ANAs gefunden. Zum kleinen linken Lappen, diesen Seitenhieb möchte ich mir nicht verkneifen. Wir haben das nachgeschaltet, das schaut völlig normal aus, diese Schilddrüse. Und hat die ein Problem, weil sie einen kleinen linken Lappen hat? Nein, weil der rechte Lappen meist größer ist, häufiger Knoten hat und Karzinome auch rechts häufiger sind. Das ist so wie der rechte Hoden, der ist auch meistens größer als Merkhilfe. Wir haben das ausreichend untersucht. Take-home-Message für diesen Fall, wer viel bestimmt, findet viel und vor allem Falsches und Irrelevantes, damit muss man rechnen. Dann das freie D3 ist ein relativ schlechter Parameter, den würde ich nur bestimmen, wenn Sie eine, also in Ausnahmen, ich würde nur bestimmen, wenn Sie eine Hyperthyreose nachweisen wollen und er ist vor allem meistens erniedrigt, einfach wenn der Patient krank ist. Wenn er erhöht ist und Sie glauben nicht an eine Hyperthyreose, dann wechseln Sie die Plattform einfach zu einem anderen Labor schicken, was immer schwieriger wird, weil die Labors immer größer werden und dann bald man nur mehr von gleichen Plattformen umzingelt ist. Die ANAs sind bei Autoimmunthyreoiditis häufig erhöht. Ein kleiner linker Schilddrüsenlappen ist durchaus okay, ja, so wie immer kleinen linken Hoden, ein kleiner linker Hoden und das 17-Oxyprogesteron bitte nur in der Follikelphase bestimmen. Gut. Wir kommen zum nächsten Fall. Eine 14-Jährige kommt zur Routineblutabnahme, aber nicht zu uns, muss ich dazu sagen. Wir nehmen 14-Jährige in der Regel nicht, weil wir eine Erwachsenen-Endokrinologie sind. Die ist etwas müde, ja, aber sonst pumperl gesund und menstruiert regelmäßig. Müdigkeit ist in Österreich sehr endemisch. Also das, ich weiß nicht, wie das in den Niederlanden ist, aber das würde ich jetzt nicht als Krankheitsmarker hernehmen. Es wird eine Blutabnahme inklusive Schilddrüse gemacht und wenn Sie das schauen, da unten, sieh da, das freie D3 ist erniedrigt und das freie D4 ist auch erniedrigt. Ja? Jetzt kann man argumentieren, daneben hat sie ja ziemlich einen Vitamin D-Mangel, aber die sitzt ja den ganzen Tag in der Schule, das arme Kind. Und jetzt ist die Frage, sie hat ein niedriges FT4 und FT3, was hat das arme Kind? Ja, wovor müssen wir uns fürchten? Und wenn uns nichts mehr einfällt, dann schauen wir uns die physiologische Regulation an. Kollege Scherer ist da schon drauf eingegangen, aber wenn die Achse Hypothalamus, Hypophyse, Schilddrüse intakt funktioniert, dann sollte so diese Sigma-Kurve, dieser Zusammenhang zwischen FT4 und TSH auf dieser Sigma-Kurve vorhanden sein. Oje, bei diesem armen Mädchen liegt dieser Punkt außerhalb der physiologischen Regulation. Das heißt, die könnte ein hypothalamisches oder ein Hypophysenproblem haben. Und das hängt natürlich ein bisschen von der Vortestwahrscheinlichkeit ab, Non-Thyroid Illness, dafür ist sie zu gesund, obwohl sie natürlich müde war. Was hat sie? Hat sie eine zentrale Hypothyreose, das ist nämlich die wichtigste Differentialdiagnose, das ist eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, nämlich dann, wenn sie gemeinsam mit einem Cortisolmangel auftritt, wenn sie die zentrale Hypothyreose behandeln, bevor sie den Cortisolmangel beheben, können Sie den Patienten theoretisch umbringen, weil Sie durch Beschleunigung des Stoffwechsels ja den Cortisolabbau fördern. Insofern ist das schon relevant. Die Frage ist nur, wie wahrscheinlich ist das und wie dringend ist die Therapie dadurch? Gut. Die ist pumperl gesund, haben wir gesagt, beschwerdefrei bis auf ihre Müdigkeit, hat kein Schädel-Hirn-Trauma, keine Tumoranamnese, nicht im Hirn oder irgendwo bestrahlt worden, sie nimmt keinerlei Medikamente. Und die zentrale Hypothyreose ist in der Adoleszenz sehr selten. Und außerdem, das sage ich Ihnen auch gleich, das FT3 durch die Autoregulation, die Deiodinasen sind ja unabhängig von Hypothalamus und Hypophyse, sehen Sie bei der Hypothyreose sehr, sehr lange normale FT3-Werte. Deswegen ist die FT3 ja für die Hypothyreose-Diagnostik unbrauchbar. Wenn Sie jetzt nur auf dieses Nomogramm hinschauen, da haben Sie hier die Vortestwahrscheinlichkeit. Die Vortestwahrscheinlichkeit bei diesem Mädchen, dass die wirklich jetzt eine zentrale Hypothyreose hat, ja, habe jetzt einmal ex cathedra mit, was weiß ich was, im Promillbereich, niedrigen Promillbereich jetzt einmal festgestellt. Jetzt bestimmen Sie das frei, die 4, und da da müssten wir viele Patienten anschauen, eine Likelihood Ratio, eine Wahrscheinlichkeitsquotienten bestimmen, wie hoch, wenn Sie das frei, die 4 bei jemandem mit einer extremen niedrigen Vortestwahrscheinlichkeit bestimmen, wie wahrscheinlich, wenn das positiv ist, wie wahrscheinlich ist dann, dass die Patientin tatsächlich eine zentrale Hypo hat und das Ganze ist noch immer im Prozentbereich bzw. im Promillbereich. Das heißt, Sie müssen immer die Vortestwahrscheinlichkeit, also für die Plausibilitätskontrolle, die Vortestwahrscheinlichkeit berücksichtigen und die hat sicher keine zentrale Hypothyreose. Gut. Was wir machen, und das haben wir natürlich gleich gemacht, und wir haben nicht zuerst das Fagan-Nomogramm angeschaut, sondern eine Laborkontrolle mit alternativer Plattform. Und sieht da, in dem Fall hat die Patientin ein völlig normales T3 und ein völlig normales FT4. Und das heißt, wir können der Patientin sagen, sie ist pumperl gesund, das haben wir ja vorher auch gesagt, und man hätte nie das FT4 und das FT3 bestimmen sollen. Ja, das war durch eine Interferenz im Erst-Esse bedingt. Das heißt nicht, dass ein Esse besser als der andere ist, aber jeder hat jetzt seine Flausen und seine Stärken. Also Screening bitte bei asymptomatisch, Müdigkeit zählt nicht dazu, wie gesagt, nur mit dem TSH, nur bei symptomatischen Patienten immer das freie T4 mitbestimmen, wenn der Patient gesund ist, einfach auf einer anderen Plattform reanalysieren. Und dann das erniedrigte freie T3 passt nicht zur zentralen Hypothyreose. Und wenn Sie den Verdacht auf eine zentrale Hypothyreose haben, dann gehört der Patient aber wirklich rasch an ein Zentrum zugewiesen. Und vor allem bitte nicht gleich mit einem Thyrex oder was draufschießen, weil Sie den Patienten zumindest schwer krank machen können. Als nächstes, es ist leider so, ich habe nicht nur Frauen, aber das ist glaube ich im Sinne des Genders, der Gender-Geschichte ist ja immer begrüßenswert. Ja, müde junge Frau. Ja. Gut. Warum? Wegen ihrer Müdigkeit, also allgemeine Beschwerden, müde und schlapp, Ernährung mit Gluten und Laktose frei. Das ist fast schon eine Erkrankung. Ja. Weil sie können da keine... Sie können dann nämlich keine Zöliakie mit den Antikörpern ausschließen. Aber was der Kollege auch bestimmt hat, und das sage ich Ihnen nachher, also er war nicht so schlecht, ja? der Kollege war gut, ein Endokrinologe, der sich auch bei Naturheilverfahren und physikalischer Therapie und Akupunktur auskennt, gibt es wenige und hat es gut gemacht. Und hier sehen Sie, was da rausgekommen ist, bei diesen vielen, vielen Bestimmungen. Die Patientin hat ein, Sie können es vielleicht nicht sehen, aber da deutlich erhöhtes Cortisol. Und wenn Sie erhöhtes Cortisol dann denken Sie entweder an Stress, ja, Fallschirmspringen oder sowas, oder Sie denken an ein Cushing-Syndrom. Ja, das Ganze wird ein Jahr später wieder untersucht, wieder hat die Patientin ein hohes Cortisol. Ja, wieder ein Jahr später, wieder ein erhöhtes Cortisol. Ich möchte es kurz machen, es wird immer wieder kontrolliert. Und der erste Kollege hat gesagt, die Patientin nimmt die Pille und deswegen ist das Cortisol hoch. Gut, jetzt ist die Frage, die Patientin ist ja müde, sie hat einen Leidensdruck, sie ist auch schlapp und es ist schon ein Unterschied, ob ich schlapp oder müde bin. Bei müde, da kann man sie ausschlafen, wenn man schlapp, das bleibt irgendwie. Der erste Kollege sagt, die Pille ist schuld, das war ein Endokrinologe, muss ich dazu sagen. Die Patientin kommt jetzt zu Ihnen, in die Ordi, und möchte von Ihnen jetzt ein Prozedere wissen. Was hätten Sie gemacht? Okay, Meinungsbildungsprozess. Ich sage Ihnen, was der Kollege 2 gemacht hat. Der hat sich für ein MRT der Seller entschieden. Und wenn man dann schaut, findet tatsächlich, wer sucht, der findet, ein 4 mm messendes Mikroadenom der Adenohypophyse, linksseitig mit zertixkreter Anhebung des Hypophysendachs. Also der Befund ist wirklich potzwach, ja, muss man sagen. Das heißt, es ist kein harter Befund. Wenn Sie hinschreiben, ja, Verdacht auf Hypophysenadenom, wird der Radiologe halt besonders genau schauen. Die vorderste Wahrscheinlichkeit, dass Sie irgendwelche Inhomogenitäten, Raumforderungen im Bereich der Hypophyse sehen, ist 17% mit der Zuweisungsdiagnose. Das muss man auch sagen. Die Frage ist jetzt, hat man damit eine Intervention gesetzt, die bedenklich ist? Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß nicht, die meisten von Ihnen werden das wissen, es gibt eine Safety Communication. Wir wissen, dass Gadolinium, zumindest wenn man mehrere MRs anfertigt, sich im Hirn anreichert. Es gibt zwar keine Hinweise, dass das irgendeinen Nachteil hat, aber das kann ja mit Verzögerung auftreten. Das heißt, man sollte diese sich immer auch ein MR natürlich immer gut überlegen. Und die Com-Message ist keine Bildgebung ohne eindeutige hormonelle Störung. Also, bin auch der Meinung, dass das eindeutig die Pille war, die war gesund. Ja. Man könnte es natürlich ausschließen, Pille, man könnte es 2 Monate absetzen oder man könnte es mit einer freien Cortisolausscheidung im Harn machen, aber geiles MR ist ein bisschen übertrieben. Niedrige Vorderstwahrscheinlichkeit, wenn Sie das Fägen-Nomogramm angeben, hernehmen und Patienten wünschen, soll man trotzen. Ja? In diesem Fall zumindest. Gut, ich möchte Ihnen einen anderen Fall bringen. Frau mit hohem Blutdruck. Ja? Das haben wir heute auch schon von der Frau Professor Willer gehört. Das ist eine Patientin, die von der Psychiatrie bzw. Neurologie kommt, mit einem atypischen Parkinson, mit einem Diabetes, mit einer Botzenhypertonie, schweren Hypertonie. Und was sie auch hat, sie dann in einem anderen Krankenhaus, wenn man da schaut, massiv erhöhter Befund mit Metanephrinen und Dopamin im Hirn, sodass man Katecholamin produzieren, Tumor ausgegangen werden muss. Und das ist tatsächlich so, das Normetanephrin ist zumindest bei der einen Bestimmung doch erhöht, zumindest im oben Graubereich, aber wenn man schaut, die Dopaminausscheidung im Harn ist massiv erhöht. Und die erbringen diese Fälle auch, weil das alles Patienten waren, die letzten Tage oder Wochen bei uns waren. Und wenn man die freien Normetanephrine hernimmt, die Patientin war erstmalig 2015 bei uns, dann sind die völlig normal. Und wenn man diesen Brief von den Neurologen anschaut, dann ist es eine Patientin, die natürlich Matopar für ihr Parkinson-Syndrom, für Marbus-Parkinson einnimmt. Und das ist natürlich eine stolze Dosis, die man natürlich auch im Harn wiederfindet. Also Take-Home-Message, denken Sie immer in der Endokrinologie immer an Medikamenteneinflüsse, wie es der Professor Krebs schon zum Beispiel bei der Hyponatriämie gebracht hat. Bitte immer in der Anamnese die Medikamente berücksichtigen. Wenn Sie unsicher sind, einfach im Medis oder irgendwo nachschauen. In den Nebenwirkungen steht eben häufig, sehr häufig, selten und so weiter. Können Sie nachschauen, macht das eine Hyponatriämie, dieses Medikament oder nicht, oder macht das was auch immer. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch einen Fall zeigen. Die Patientin ist zu uns gekommen wegen Gewichtszunahme mit einem Verdacht auf Cushing-Syndrom, Gewichtszunahme. Sie hat das Struma Mikronodosa mit 7 mm, hatte auch einmal den Verdacht auf ein Nebennierenadenom. Sie ist ordentlich, sie ist übergewichtig, ein bisschen 90 Frequenz, das sehen wir oft bei untrainierten, etwas übergewichtigen Frauen. Varikositas, das passt zum Gewicht vielleicht. Aber die Kollegin, die erstmals gesehen hat, hat auch gemeint, dass sie Strie hat, die schon mehr als Distenz waren. Sie hat keinen Cushing gehabt, möchte die Geschichte kurz machen, aber was sie hatte, das gehört ja immer dazu, also Cushing-Ausschluss, gehört Schilddrüsen, Funktionsstörung, wir haben ja schon Kollegen Scherer gehört, das kann natürlich eine Gewichtszunahme machen, aber die hat einen TSH von 3,80 gehabt, das ist leicht erhöht, das heißt, die erfüllt die Kriterien von diesem Screening einer latenten Hypothyreose. Nachdem die Patientin ja symptomatisch war, sie hat eine Gewichtszunahme geklagt, haben wir natürlich in dem Fall uns ausnahmsweise erlaubt, auch das freie T4 und das freie T3 zu bestimmen, und damit es ein bisschen schwieriger wird, haben wir auch das gesamte 4 und das gesamte 3 dazu bestimmt. Einfach deswegen, weil das die viel robusteren Parameter sind, die allerdings nicht so trennscharf sind. Und was man hier sieht, das freie T3 und das freie T4 ist auch erhöht. Das ist eine ganz komische Laborkonstellation, also das TSH ist erhöht, das freie T4 ist erhöht, das freie T3 ist erhöht. Also das macht es uns nicht ganz so leicht. Und dann nehmen wir wieder, wenn wir uns nicht auskennen, nehmen wir diese Sigma-Kurve her, wo liegt die Patient? Oh je, die liegt außerhalb, ja, muss man nachdenken. Also gut, Esse-Interferenz immer als Erste, dann die Patientin im T4, ja, das sehen wir natürlich häufig, dass die Patienten, gelegentlich, wenn die Patienten zur Selbstmedikation greifen und ihr Gewicht durch die Hyperthyreose behandeln wollen mit verschiedenen Medikamenten. Gut, wir machen einmal einen Ultraschall, weil könnte das TSH falsch sein, das schaut völlig normal aus, keine vermehrte Durchblutung, aber was man dann sieht, es ist doch eine etwas vermehrte Tracer-Aufnahme in der Schilddrüsen-Szintigraphie. Also das ist schon mehr als, könnte natürlich auch Jodmangel sein, aber es ist schon mehr als normal, kann ich Erfahrung sagen. Wir wiederholen den Test auf einer unterschiedlichen Plattform. Wir wechseln jetzt diesmal von Roche zu Siemens. Dank hier an den Professor Meyerhofer vom Hanusch-Krankenhaus beziehungsweise an die Kolleginnen und Kollegen von der Nuklearmedizin am Wienerberg für die gute Zusammenarbeit in diesem Fall, weil man muss die Proben gegenseitig schicken, damit man da endlich diese Fehler kontrollieren kann. Aber das lässt sich reproduzieren. Also auch auf Siemens erhöht das freies T4 und freies T3. Also eine Interferenz ist hiermit unwahrscheinlich. Was schlagen Sie vor? Gut, ich sage Ihnen, was wir gemacht haben. Werden Sie nachdenken. Kollegen entscheiden sich für eine Thiamazoltherapie. FT4, FT3 sind ja erhöht, Abdeck recht hoch, Trakt negativer Basedow, das TSH falsch. Wahrscheinlich ist es natürlich auch nicht sehr hoch, dass der Trakt negative Basedow mit einem falsch hohen TSH verbunden ist. Aber ich meine, die leichte Überfunktion, der erhöhte Abdeck könnte tatsächlich für ein Basedow sprechen. Es macht allerdings nichts, ja, was die Eingeweihten unter Ihnen vielleicht auffällt, ist, SHBG ist niedrig, das spricht tatsächlich für einen Schilddrüsenhormoneffekt, also für eine Hyperthyreose. Und wir machen dann eine Cell-AMR, es könnte nämlich eine zentrale Hyperthyreose sein. Hier findet man aber nichts, und wobei die MR an sich relativ gut ist für das TSH-produzierende Hypophysenadenom, weil das sind meistens, wenn sie diagnostiziert werden, relativ große Wascher. Also die meistens im Gegensatz zum Cushing oder so sieht man meistens was. Also das ist schon mal ein eher negativer Befund. Und der wichtigste Befund, den wir dann gemacht haben, war ein TRH-Test. Der TRH-Test ist ganz, ganz selten notwendig. In dem Fall war er vital oder ja, wichtig. Es steigt von 3,42 auf 25,64, ist ein überschießender Befund. Und er schließt in großer Wahrscheinlichkeit das TSH-OM, also das TSH-produzierende Hypophysentumor, aus. Diese Theoglobulin-Antikörperbestimmungen lassen uns nur daran erinnern, dass unsere Schwestern also immer leider Gottes sehr schnell wechseln und sich deswegen nicht einarbeiten können. Die Alpha-Untereinheit, die als typischer Marker für das TSH-produzierende Hypophysenadenom erhöht zu erwarten ist, ist hier normal. Das spricht gegen das Hypophysenadenom. Jetzt muss man wirklich nachdenken, und wir haben dann das Glück gehabt, wir haben dann die Familie gescreent, das ist die Mutter, die hat völlig normale Schilddrüsenwerte, dann haben wir den Vater, der hat auch ein erhöhtes FT4 und FT3, also es scheint was über den Vater Vererbtes zu sein, das heißt nicht, dass es jetzt am Y-Chromosom liegen kann, aber es ist jedenfalls was dominant Vererbtes. Was ist das? Was glauben Sie? Gut, es ist mit großer Wahrscheinlichkeit klinisch eine Schilddrüsenhormonrezeptor-Mutation, und zwar ist es eine Beta-Mutation, nämlich deswegen, weil die Alpha-Mutation extrem selten ist. Da gibt es eine Handvoll Publikationen. Und das aber typischerweise die Laborkonstellation, und dazu passt auch der ungebremste Effekt auf das Herz, weil das dann ist nur der Alpha-Rezeptor, die Patientin hat Tachykard. Und in dem Fall brauchen wir eine Genetik, und wir haben die Genetik, die ist vorgestern oder so angekommen. Also wir konnten den Befund molekulargenetisch bestätigen. Es handelt sich eine Mutation des Schilddrüsenhormonrezeptor-Betas. Und in dem Fall, wie gesagt, Vortestwahrscheinlichkeit und so weiter, hat uns das dann zu der Diagnose geführt. Das heißt, die hat eine Schilddrüsenhormonresistenz und sie braucht einfach, bis sie dann ihr adäquates TSH produziert, einfach eine höhere Laborwerte und hat auch ein bisschen einen erhöhten Leidensdruck, den wir aber zum Großteil mit einem Beta-Blocker nehmen konnten. Take-home-Message, manchmal muss man auch die Familie untersuchen, und gerade in der Endokrinologie gibt es eine ganze Menge genetische Störungen oder genetische Probleme. Bei unorthodoxen Befunden, das ist auch eine Take-home-Message, nehmen wir ihre Patienten nach Rücksprache sehr gerne, ja, sehen uns auch als Dienstleister. Auch bei der Hormonbestimmung bitte Zurückhaltung, wenn im Hormonstatus eine Hormonbestimmung was seltsam ist. Sie finden eine Ursache, Frauen häufig oder Mädchen die Pille, Labor, andere Medikamente, und dann überweisen Sie an ein Zentrum. Ja, zurückhaltend bitte mit Laboruntersuchungen, es hat viele Implikationen bis zum MR. Wir wissen nicht, was das Gadolinium im Hirn wirklich macht. Referenzbereiche, wenn Sie 100 Tests machen, haben Sie bei 5% einen pathologischen Ausfall. Ja, das müssen Sie dem Patienten dann einmal verklickern, dass er fünf pathologische, bei 500 Tests hat man nämlich gleich Ergebnisse hat, und wir setzen eine Intervention, und wir müssen auch mit den Konsequenzen dann umgehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus